Hi, wir sind Franziska und Ann-Kathrin.
Also, ich bin Franzi und das ist Anni.
Textilingenieurin und Mode- und Strickdesignerin und haben beide mehrjährige Erfahrung entlang der langen Textilienkette im In- und Ausland.
Boah, Anni, ich glaube, das interessiert hier doch echt keinen.
Ja, doch, Franzi, das interessiert die Leute schon. Wir haben mit unserer Idee, Shingora zu produzieren, also Hundewolle, und als Frauen in einem Start-up sowieso schon Schwierigkeiten genug, ernst genommen zu werden.
Ja, okay, dann lass doch da mal ganz offen von erzählen.
Ja, genau, das machen wir ja jetzt.
Also heute reden wir darüber, wo eigentlich unsere Wolle herkommt, wie das funktioniert und wo da die Anfänge waren. Und außerdem erklären wir euch so ein bisschen unseren Gedanken hinter dem Crowdfunding, was gerade auf Startnext läuft, und erzählen euch was über unsere Produkte.
So, Franzi, also das ist unsere erste Folge, wo wir FAQs, also Frequently Asked Questions, oder halt auch einfach Fragen, die oft gestellt werden, beantworten. Und mit welchen Fragen wollen wir denn da anfangen?
Ich glaube, für die meisten Leute ist spannend, wie wir überhaupt an unsere Wolle kommen, weil die sich das gar nicht vorstellen, wo diese ganze Hundewolle herkommt. Und vielleicht ist es ja ganz spannend, dass du mal erzählst, wie du da angefangen hast mit dem Netzwerk und wie sich das die letzten Jahre dann immer weiterentwickelt hat.
Ja, das ist echt, das stimmt, die Frage kriegen wir echt oft. Und wir können am Ende auch mal erzählen, was die lustigsten Annahmen von Leuten sind. Das hat alles angefangen aus einem Bedarf heraus, weil ich auf der Suche war nach einem wirklich authentisch nachhaltigen Garn. Und es kam dann durch Zufall, dass ich meine Mutter dabei beobachtet habe, wie sie ihre zwei langhaarigen Hunde ausgebürstet hat, was wirklich immer super viel Arbeit ist. Sie hat nämlich zwei Tibet-Terrier, Mali und Tashi. Und denen schenkt sie sehr viel Liebe. Da wird man ja als Tochter manchmal schon eifersüchtig. Und dann hat sie halt dieses ganze Equipment und bürstet die aus. Und sie hatte einfach angefangen, die ausgekämmte Unterwolle zu sammeln. Und da bin ich eben darauf aufmerksam geworden und habe sie gefragt, okay, Mama, warum ist das hier in diesem Korb? Warum sammelst du das? Und sie hat gesagt, ja, weiß ich jetzt auch nicht so richtig, aber ich dachte, das ist ja viel zu schade zu wegschmeißen, vielleicht kann man noch was mitmachen. Und dann habe ich mir das ein bisschen näher angeguckt und dann hat es eigentlich sofort Klick gemacht und ich dachte, okay, ich probiere das mal, ob man daraus nicht Garn spinnen kann. Und zuallererst hatte ich das zu einer Handspinnerin geschickt, um das mal zu testen. Das waren irgendwie 150 Gramm oder so, wirklich super, super wenig. Und mit dem Ergebnis war ich aber überhaupt nicht glücklich, weil mit handgesponnene Wolle ist halt super ungleichmäßig. Und als Strickdesignerin weiß ich halt, man muss das gut berechnen können, wenn man damit arbeitet. Und es muss halt einen gewissen Standard haben. Und ich habe natürlich parallel auch super viel darüber nachgedacht, über diese Ressource, und habe recherchiert, auch über das historische Aufkommen von Shingora oder beziehungsweise Hundewolle und was damit schon alles passiert ist, und habe ganz viel gelernt und mit ganz vielen Leuten angefangen zu sprechen und habe in Bielefeld, wo ich eben meinen Abschluss gemacht habe in Gestaltung Mode und Strickdesign, da habe ich dann den ersten Hundefriseur angerufen und bin da vorbeigelaufen und habe denen das erklärt mit der Bitte, dass sie mir die ausgekämmte Unterwolle sammelt. Und dann hatte ich, und das hat die Hundefriseurin auch gemacht, und dann hatte ich irgendwann 1,5 Kilo, die ich dann zu einer kleinen Spinnerei geschickt habe, und zwar in zwei unterschiedlichen Qualitäten. Also ich hatte irgendwie einmal 600 Gramm und einmal, Matte. Und dann habe ich zwei verschiedene Qualitäten spinnen lassen und hatte das dann auf dem Bett liegen. Und damit, das weiß ich noch, da habe ich dann Franziska das erste Mal angerufen und gefragt, so, okay, spinne ich irgendwie oder kann das hier funktionieren? und dann bin ich immer weiter mit Hundehaltern gesprochen, bin auf Hundetreffen gegangen von Rassen, also von Hunderassen, die besonders viel Unterwolle haben, wie beispielsweise den Samoyeden oder Alaskan Malamut. Und bin auf Hundemessen gegangen und habe einfach mit wahnsinnig vielen Leuten gesprochen, habe die ersten Flyer angefertigt. Und so kamen einfach immer und immer mehr Leute dazu, die Unterwolle gesammelt haben. Und dann habe ich eben auch angefangen, oder ja, dann habe ich angefangen, mir irgendwie ein System auszudenken, dass es auch die Arbeit entlohnt, weil ich habe es ja hautnah miterlebt, wie viel Arbeit es ist, auch nur 150 Gramm Unterwolle zu sammeln. Das dauert einfach ewig. Und ich finde, dass nicht nur der Rohstoff wertgeschätzt werden muss, sondern auch die Pflege der Tiere und die Arbeit, die dahinter steckt. Und ich glaube, jeder, der ein Tier hat, also jeder, der einen Hund mit Unterwolle hat, weiß ganz genau, wie viel Arbeit und Liebe da drin steckt, diese Unterwolle auszukämmen. Und so ist eben das System entstanden, dass wir dafür eine kleine Entlohnung zahlen, eben mit der Option, dieses Geld auch an Tierschutzorganisationen zu spenden, an einen unserer vielen Spendenpartner. Ja, und so ging das dann immer weiter. Und dann, als Franziska dazu kam, die hat da erstmal ein bisschen Struktur reingebracht. Und dann haben wir das ein bisschen systematischer gemacht. Und so, ja, Franzi, bitte, du kannst auch jederzeit dazwischen reden.
Ich glaub, man muss vielleicht auch den Leuten, die keinen Hund haben, so ein bisschen das erklären, also weil viele sagen, hey, wo kommt denn die ganze Wolle her und wie viel verliert denn so ein Hund im Jahr und wie kann ich mir das jetzt vorstellen und wie du das schon ja gesagt hast, also die Leute haben diese Kämme und kämmen damit die Hunde und das machen die eben sowieso so, also das hat ja macht deine Mutter schon immer, schon seit sie ihren Hund hat und das machen eben ganz viele da draußen auch, was vielleicht auch so ein bisschen die Frage beantwortet, also die Angst der Leute, ob die Hunde gequält werden oder nicht. Ne?
Ja, das stimmt. Ja, wir haben ja alleine in Deutschland über 10 Millionen Hunde und entsprechend viele Hundemamas und Hundepapas. Und so konnten wir das eben berechnen, dass anhand einer Anzahl von bestimmten Hunderassen plus natürlich auch Mischlingen, die wir in Deutschland haben, wenn die im Schnitt, also das sind alles Erfahrungswerte von uns, die wir über die letzten 3 Jahre gesammelt haben, wenn die im Schnitt pro Jahr zwischen 600 und 800 Gramm Hundewolle produzieren, also richtig flauschig warme Hundewolle, dann kommen wir eben auf eine Menge von über 80 Tonnen jedes Jahr alleine in Deutschland, nur in Deutschland, das muss man sich vorstellen. Und diese Ressource, die ja hochwertig ist, die wird einfach übersehen. Und ja, Franzi?
Und man muss, glaube ich, auch dazu sagen, dass zum Beispiel sowas wie so eine Kaschmirziege, die verliert im Jahr sogar nur 250 ja. Gramm. Und die wird extra dafür gehalten, dass sie diese Wolle verliert. Und unsere Hunde verlieren die halt, weil sie einen Fellwechsel haben. Das ist sowieso da und die verlieren im Schnitt sogar fast mehr.
Ja, eben. Und das ist halt... Also das ist eben dieser wahnsinnige Systemfehler innerhalb der Textil- oder Wollindustrie, dass wir eine Ressource, also dass wir Tiere extra in die Welt setzen, aus diesem Grund die Wolle zu produzieren. Also für 5 Millionen Ziegen, um genau zu sein, für die gleiche Menge an Unterwolle, die wir hier bei uns vor der Haustür entlanglaufen haben. Und diesen Systemfehler können wir mit diesem Sammlernetzwerk beheben und zumindest teilweise. Und dieses Sammlernetzwerk hat sich für uns auch erst im Nachhinein herausgestellt, also das hat uns ein externer Berater dann erstmal verdeutlicht, dass es sich da um eine wirklich systemische Innovation handelt, dass wir die Beschaffung der Wolle innerhalb der Textilindustrie systemisch verändern können, indem wir eine Ressource, also diese Unterwolle, zugänglich machen können durch dieses Netzwerk. Und es ist wahnsinnig viel wert an ökologischen Fußabdruck. Also man muss sich mal überlegen, dass wir verhindern könnten, dass 2 Millionen Ziegen gezüchtet werden, in die Welt gesetzt werden, nur für die Wollgewinnung. Und mit unserem System können wir das verhindern. Das ist, weil und gleichzeitig hat unser Rohstoff eine ökologische Bilanz von null, weil es sich um ein Nebenprodukt handelt. Das ist der Wahnsinn, finde ich. Also ich finde es total unglaublich, wenn man sich das mal bewusst macht. Genau. Ja, aber das ist aber auch eines der größten Probleme, ist, dass wir natürlich diese Ressource, also die ausgekämmte Unterwolle von den Hunden, kommt ja nicht von einem Nutztier. Also das ist ja auch das Schöne, weil wir wollen ja auch den Hund überhaupt nicht, niemals zum Nutztier machen. Da werden wir auch in einer anderen Folge nochmal näher drauf eingehen, dass das und auch andere Stimmen dazu hören oder zu Wort kommen lassen, warum das nicht passieren wird und warum es sonst schon längst passiert wäre. Den Hund dafür irgendwie auszunutzen, das stellt sich uns überhaupt nicht. Das stellt sich uns überhaupt nicht die Frage. Genau.
Ich glaube, man muss gerade einfach, also viele Leute, die diese Angst haben, übersehen halt, dass wir ja, also unser Ziel ist es, einen Rohstoff, der normalerweise weggeworfen wird, dass wir den sourcen. Wir wollen nicht einen Hund dazu bringen, für uns Unterwolle zu produzieren. Also weißt du, wie ich meine? Weil dieser Vorwurf, wir würden den Hund zum Nutztier degradieren und wir würden jetzt hier irgendwie hier Hundefarmen provozieren, wenn das Ganze erfolgreich wird, das ist ja also komplett aus der anderen Richtung gedacht, weil der Initialzünder war ja, dass man sagt, man nimmt da was, das sowieso da ist und verwertet das. Und ich glaube, die große Herausforderung von uns ist es nicht, solche Hundefarmen zu verhindern, weil das wird es nie geben, sondern unsere große Herausforderung ist, diesen Rohstoff überhaupt zugänglich zu machen.
Ja, das neben der Annahme oder die Reflexion der Gesellschaft darüber, also weil wir uns in einem Zeitalter befinden, wo wir uns das einfach nicht mehr leisten können, so eine hochwertige Ressource vor unserer Haustür wegzuschmeißen und zu übersehen. Und wir laden, glaube ich, auch alle da draußen mit unserem Produkt, also dem Garn oder eben auch fertigen Produkten daraus, laden wir ja dazu ein, mal zu reflektieren, wie man Wolle, die man trägt, sieht. Also das ist ja nichts anderes als Sozialisation, dass wir Wolle von einem Schaf und von einer Ziege und von einem Alpaka oder anderen Tieren, dass man das trägt, aber von einem Hund nicht. Das ist ja nur sozialisiert, weil wir das gelernt haben. Und wir müssen das reflektieren und mal in Frage stellen, warum man nicht die Ressource definitiv nutzt. Aber wenn wir dann schon auf unser Produkt kurz zur Sprache kommen, vielleicht erzählen wir noch mal, was ist unser Produkt überhaupt? Weil viele fragen auch, okay, was machen wir denn überhaupt? Und wir haben ja gerade ein Crowdfunding. Und was machen wir denn da eigentlich?
Ja, ich glaube, man muss da so ein bisschen anfangen. Als du damals zu mir gekommen bist, da haben wir ja diese Handstrickwolle gemacht, ne? Einfach um so ein bisschen auch zu schauen, wird das überhaupt gekauft und sind die Leute ready, das Shiangura zu tragen und das irgendwo, also hat das eine Kundenakzeptanz? Und ungefähr nach einem Jahr haben wir dann halt gesagt, okay, lass uns irgendwie größer denken. Wir wollen ja irgendwie einen wirklich authentisch nachhaltigen Einfluss nehmen und das schaffen wir allein mit einer Handstrickwolle nicht. Und ich denke, dann kam so ein bisschen ja der Gedanke des Industriegarns und vielleicht merkt ihr das schon, dass praktisch die Garnherstellung als solche und die Beschaffung des Rohstoffes irgendwo unsere Kernkompetenz oder unsere Kernaufgabe ist. Das ist so das große Ziel, das wir haben, dass wir einen Rohstoff sourcen oder einen Rohstoff beschaffen und aus dem dann Garn herstellen und dieses Garn dann dem textilen Markt zur Verfügung stellen.
Genau. Ja, ganz genau. Und es ist ja auch so, dass wir, wenn wir, unser Ziel ist es ja, möglichst viel von diesem Rohstoff zu retten, vor dem Mülleimer zu retten und auf der anderen Seite, also damit auf der anderen Seite der Welt weniger Tiere für den gleichen Zweck in die Welt gesetzt werden müssen. Das ist ja unser größtes Ziel. Aber um das machen zu können, müssen wir natürlich auch gucken, okay, was passiert denn mit dieser Wolle? Und dann fängt es an, dass wir irgendwie daraus ein Geschäft bauen. Also was heißt ein Geschäft? Wir müssen daraus eine Organisation bauen. Das heißt, wir haben erst diesen Rohstoff, der hat super viel Potenzial, der ist super hochwertig. Und daraus kann man erstmal potenziell ganz, ganz viele Sachen machen. Und da haben wir angefangen mit dem Handstrickgarn, weil das irgendwie am einfachsten war. Oder ne, Minimal Viable Product oder wie man das nennt. Und aber selbst wenn wir den Vertrieb im Handstrickgarn wahnsinnig, also auf 100% ausfahren würden und unseren Fokus voll darauf legen würden, würden wir damit nicht jedes Jahr 80 Tonnen verkaufen können. Das ja, also ist einfach schlichtweg nicht möglich. Mhm. Und deswegen haben wir eben gesagt, okay, wir haben das Know-how, Franziska ist Textilingenieurin, wir machen ein super hochwertiges Garn daraus und haben eben auch ein Industriegarn, weil die Mengen sind potenziell da, um es eben auch dafür zu verwenden.
Genau, und ich glaube, da muss man so ein bisschen die Leute abholen, was ist jetzt ein Industriegarn? Und beschreiben wir im Endeffekt das Garn, was ihr tagtäglich beim Shoppen in Läden seht. Das ist praktisch Garn, das man in der Industrie zu Pullis, zu Hosen, zu was auch immer verarbeitet, was sich halt auf so großen industriellen Maschinen verarbeiten lässt. Das Handstrickgarn ist ja dazu da, dass man sich hinsetzt abends und selbst mit der Hand etwas strickt. Und wir haben halt gesagt, wir wollen da noch mehr, wir wollen da noch mehr Einfluss nehmen und dadurch, wir wollen noch mehr retten und noch mehr Alternative bieten. Und genau, haben dann eben dieses Garn entwickelt, was sich jetzt so zu einem ganz normalen Pulli, der so im Schaufenster hängen könnte, verarbeiten lässt.
Genau, und dann können wir noch mal einmal zurückkommen zu unserer Crowdfunding-Kampagne gerade, weil da, das ist für viele nicht leicht verständlich und wir werden oft gefragt, okay, also einerseits, ne, was ist der Grund, warum wir das machen? Eben, und das ist eben diese Ressource zu retten. Dabei unterstützt ihr uns, wenn ihr uns bei dem Crowdfunding unterstützt. Und was bekommt ihr dafür als Dankeschöns? Und da haben wir dann nämlich eben einerseits die Artikel aus den Handstrickgarn, also das sind Stricksets, die man sich selber stricken kann. Aber andererseits haben wir eben auch eine wunderschöne Beanie und einen passenden Schal dazu aus dem hochwertigen Industriegarn. Und die sind beide etwas unterschiedlich vom Griff her. Also die sind wahnsinnig warm erstmal. Also man muss wissen, dass Shingora bis zu 80% wärmer ist als Schafswolle. Und vom Griff her ist das Handstrickgarn fast schon ein bisschen so wie Angora, deswegen heißt es auch Chiangora, also Chiangora, ne? Chien ja aus dem französischen Hund, Chiangora. Und das Industriegarn hat wirklich einen Griff wie Kaschmir. Und wenn wir diese fertigen Beanies, die eben richtig, also das Finish haben mit dem Waschen, wie es dann theoretisch im Laden liegen könnte, wenn wir das jemandem in die Hand geben, dann denken die Leute wirklich, das sei Kaschmir. Und das ist der Wahnsinn. Und deswegen ist es auch einfach so hochwertig. Und genau, also das sind einmal die zwei der Sachen, die man da findet. Und darüber hinaus findet man noch Gutscheine für den Online-Shop. Und da kommt nämlich dann noch ein anderes Thema auf. Da kann man nämlich nicht nur Sachen, also Garn später kaufen, sondern sich auch Sonderanfertigungen vom eigenen Hund, sage ich mal, dann bestellen. Wenn man jetzt von uns erfährt und sagt, okay, ich möchte gerne mal ein Andenken von meinem eigenen Hund, ich hätte gerne 500 Gramm, also weil das ist die Mindestmenge, die wir anfertigen können, sind 500 Gramm. Ich möchte das zu einem späteren Zeitpunkt mal von meinem eigenen Hund haben, als Andenken beispielsweise, und mir daraus eine Mütze stricken. Das wollen nämlich tatsächlich viele machen.
Ich wollte gerade sagen, es gibt manche Leute, die verstehen das vollkommen, und es gibt andere Leute, die finden, dass es die absurdeste Idee der Welt ist. Aber das ist nun mal einfach ein ganz, 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 ganz emotionales Thema, und wir können auch jeden verstehen, der sich sowas machen lassen will.
Total, weil bei uns in der Gesellschaft ist ja der Hund auch wird ja behandelt wie ein Familienmitglied, und das ist für viele einfach was wahnsinnig Emotionales und ein schönes Andenken. Also wenn ihr selbst keinen Hund habt, aber denkt, okay, ihr habt, also oder vielleicht ja auch mal fragen könnt im Vorfeld, ich habe eine Mama, Tante oder Schwester, die einen Hund hat und die möchte sich vielleicht so ein Andenken mal anfertigen lassen, dann ist das natürlich auch ein super Geschenk, denen von uns einen Gutschein zu schenken zum Beispiel und uns so unterstützen zu können. Genau. Was gibt es denn sonst noch im Crowdfunding?
Dann gibt es noch die Kissen.
Stimmt. Wir haben
und bei den Kissen, da haben wir uns so ein bisschen, was heißt verwirklicht, aber wir wollten was machen, was irgendwo auch zu 100% regional und irgendwie jede Form der Handwerkskunst so ein bisschen honoriert. Und deswegen haben wir den Stoff hier in Deutschland weben lassen und haben auf der Rückseite einen Wall gekauft, der ist eben auch von deutschen Schafen in Deutschland hergestellt.
In einer bedrohten Schafrasse.
Ja, genau. Und die werden eben auch nur gehalten, um wie sagt man dazu, Landschaftspflege?
Deichpflege.
Deichpflege. Okay, also für die Deichpflege. Und genau, damit haben wir dann jetzt auch noch Kissen machen lassen. Und die haben natürlich ein bisschen einen höheren Preis, aber da machen wir auch fast keinen Gewinn mit, ne? Das steckt.
Gewinn machen wir damit ungefähr, gar nicht.
Nee, gar nicht. So, da steckt so viel Leidenschaft einfach für den Gedanken dahinter, alles anders zu machen, wie wir es bis jetzt halt erlebt haben.
Ja, und da sind wir auch irgendwie doch in die Vollstufigkeit gerutscht, was wir eigentlich nie machen wollten. Aber wir machen jetzt doch von der Beschaffung des Rohstoffes hin bis zum fertigen Produkt machen wir alles. Und das Crowdfunding
aktuell.
Das Crowdfunding ist für uns auch so ein bisschen, um mal zu gucken, okay, was funktioniert gut, was wird von den Kunden angenommen. Genau, damit wir müssen ja auch erstmal unser Geschäftsmodell finden, aber da können wir auch noch mal eine ganze Folge drüber machen, glaube ich.
Definitiv.
Genau, und dann haben wir noch so Späßchen wie im Crowdfunding, dass man sich halt, ne, was man da noch so drin hat, einen Vortrag, dass man einen Vortrag halten kann. Und ach ja, genau, und wir haben auch noch dieses für 5.000 Euro Board-Member werden, Board of Advisors. Und das haben wir da ehrlich gesagt so ein bisschen als Gag, nicht unbedingt. Wir haben schon gehofft, dass es vielleicht einer annimmt, aber wir sind unglaublich viele, okay, nicht unglaublich viele, aber einige Männer auf uns zugekommen, die investieren wollen. Was natürlich super smart ist, zu so einem frühen Zeitpunkt bei einem kleinen Unternehmen einzusteigen in der Pre-Seed-Phase. Aber die Konditionen haben uns alle immer nicht zugesagt, weil die alle Stimmrechte wollten und überhaupt nicht aus der Branche kamen und uns zu Gewinnmaximierung zwingen wollten, wie das eben so ist mit den Investoren, wenn man Investoren mit reinnimmt. Und die haben aber alle immer gesagt, die machen das, weil sie was Gutes tun wollen. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wenn ihr wirklich einfach daran glaubt und was Gutes tun wollt, dann put your money where your mouth is, sagt man ja so schön, und zeig uns doch erstmal, dass du uns wirklich supporten willst, weil das den...
Anni, hast du irgendwas in der Hand, was klappert?
Nee, aber ich habe meine Ohrringe, glaube ich, meine Ohrringe klappern vielleicht an den
Kopfhörern. Okay, weil die klappern wahnsinnig laut.
Okay, das hörst aber, glaube ich, nur du dann. Okay, ich mach den trotzdem gut raus. Weil die klappern direkt ja an die Kopfhörer. An die. Okay. Jetzt habe ich den Faden verloren. Also, genau. oder sollen wir das rauslassen, Franzi?
Nee, ich glaube, wir können das schon drin lassen.
Okay.
Okay, Felix, du darfst ab hier wieder rein. Genau. Also, das war jetzt mal so ein bisschen unsere Crowdfunding-Kampagne zusammengefasst und auch mal so ein erster Überblick darüber, was wir uns bei den Sachen denken, die wir tun. Und genau, Ich glaube, das reicht auch erstmal, oder ja. Anni? Haben wir noch irgendwas, was wir besprechen
wollen? Ja, also wir haben wahnsinnig viele FAQs, also super viele Fragen, die immer und immer wieder kommen. Und die wollen wir jetzt eben in diesem Format auch beantworten. Aber wir wollen es eben recht kurz halten, damit man das sich mal auf einer Bahnfahrt oder so anhören kann oder in der S-Bahn. Und deswegen beantworten wir die nächsten Fragen in der nächsten Folge. Welche wollen wir denn dann beantworten, Franzi? Vielleicht, ob unser, genau, erstmal, ob das riecht. Genau, das die Frage bekommen wir auch oft. Also, ob Shingora nach Hund riecht, auch ne, wenn es nass wird oder überhaupt.
Was eigentlich mit Allergien
genau, ist. Genau, was ist mit Allergien? Welche Frage kommt noch oft, die wir beantworten können? Ist mein Hund dafür geeignet? Wie kann ich mitmachen?
Und wir können ja mal so ein bisschen erklären, wie wir die ganzen Spinnereien in Deutschland gefunden haben, wie die Produktion abläuft und was da so hinter den Kulissen so vor sich geht.
Genau das und auch die Preisfindung. Also wir wollen auch gerne, also wir möchten gerne hundertprozentig transparent sein mit euch und kann auch gerne also Kalkulationen offenlegen. Da wurden wir nämlich auch schon nachgefragt, weil sich natürlich auch Hundehalter wundern, sage ich mal, dass das ein Produkt dann so teuer ist. Aber das, wie gesagt, das ist so ein großes Thema, das müssen wir nochmal separat behandeln. Dann belassen wir es einfach mal dabei für heute. Und für alle diejenigen, die wir jetzt schon ein kleines bisschen mehr überzeugen konnten, geht doch einfach direkt auf Startnext. Wir verlinken euch. Also wir setzen den Link auch direkt nochmal in die Beschreibung.
Show Notes.
In die Show Notes, wie man das nennt. Ich bin ja noch, wir sind ja neu im Podcast-Game. Und ich bedanke mich, dass ihr uns zugehört habt. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, die wir nicht jetzt angesprochen haben oder beantwortet haben oder irgendwie Folgefragen, stellt uns die bitte auf jeden euch erdenklichen Weg. Das kommt alles bei uns an, per E-Mail oder bei Instagram. Bei Instagram findet ihr uns unter @modus_intarsia. Genauso wie bei Facebook. Und dann
im Netz auch.
Ja, im Netz genauso. Dann bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.